Herzlich willkommen zu unserer DX-Sendung hier von Radio HCJB am Wochenende 21. 22. März. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es geht gleich los mit den DX-Tipps der AG DX und Olaf Mertens. Dann hören wir eine kleine Andacht mit Rüdiger Klaue und zum Schluss den Beitrag auf Empfang mit Thomas Riegler. Ich wünsche euch angenehme und störungsfreie 30 Minuten. Mein Name ist Horst Wiese.
Willkommen zum Beitrag der AGDX, der Arbeitsgemeinschaft DX. Mein Name ist Olaf Mertens und ich habe dieses Programm zusammengestellt. Für den Kurzwellenrundfunk sind mehrere Rundfunkbänder von der Grenzwelle ab 2,3 MHz mit dem 120 Meter Tropenband bis zum 11 Meter Rundfunkband bis 26,1 MHz vorgesehen. Frequenzen oberhalb von 26,1 MHz wurden und werden von verschiedenen anderen Funkdiensten wie Seefunk, Flugfunk, Wetterfunk, Botschaftsfunk, dem Amateurfunk und dem CB-Funk verwendet. Den CB-Funk möchte ich in dem heutigen Beitrag vorstellen. CB-Funk steht für abgekürzt Citizen Band Funk und bedeutet Bürger- oder Jedermannfunk, der von jedem ohne besondere Genehmigung benutzt werden kann. Europaweit sind für den CB-Funk 40 Kanäle von 26,965 bis 27,405 MHz zugelassen. In einigen Ländern gibt es Zulassungen für weitere Kanäle. In Deutschland dürfen insgesamt 80 Kanäle von 26,565 bis 27,405 MHz verwendet werden. Die Geschichte des CB-Funks begann in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1975. Denn vor 1975 durfte dieser 27 MHz Frequenzbereich nur mit besonderer Genehmigung für Betriebsfunk genutzt werden. Mit der Amtsblattverfügung 393/1975 des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation vom 1. Juli 1975 endete sich das. Seitdem ist der CB-Funk für jedermann freigegeben. Anders als lizenzierte Funkamateure dürfen CB-Funker ihre Geräte nicht selbst bauen oder verändern. Sie dürfen nur zugelassene Geräte aus dem Handel verwenden. Bekannte Hersteller sind Albrecht, Midland, Stabo oder Team Elektronik. Lediglich bei den Antennen ist der Selbstbau erlaubt. Anfangs durften für den CB-Funk nur die 12 Kanäle 4 bis 15 mit der Modulationsart AM verwendet werden. Als Sendeleistung waren für Handfunkgeräte 0,1 Watt und für mobile Geräte und Feststationen 0,5 Watt erlaubt. Obwohl der CB-Funk grundsätzlich genehmigungsfrei war, wurde für Feststationen eine monatliche Gebühr von 15 Deutsche Mark berechnet. 1977/78 kamen erste CB-Funkgeräte mit Frequenzmodulation FM in den Handel. 1981 wurden dann vom Bundesministerium für Post und Telekommunikation insgesamt 22 CB-Funkkanäle freigegeben, sofern die Modulationsart FM verwendet wurde. Bestrebungen im CB-Funk, die Amplitudenmodulation AM durch Frequenzmodulation vollständig zu ersetzen, setzten sich jedoch nicht durch. Mit einer weiteren Amtsblattverfügung am 12. April 1983 wurden dann 40 Kanäle freigegeben. Erlaubt waren damit 4 Watt Sendeleistung in FM und auf den Kanälen 4 bis 15 eine Sendeleistung von 1 Watt in der Betriebsart AM. Im Jahr 1996 erfolgte dann die Erweiterung auf die in Deutschland erlaubten 80 Kanäle. Erstmals wurden dabei zum Teil auch eine Seitenbandmodulation und digitale Betriebsarten zugelassen. Dies verbesserte die Möglichkeit von DX-Verbindungen über weite Entfernungen. Seit der letzten Änderung im Dezember 2011 darf auf den Kanälen 1 bis 40 mit 4 Watt effektiver Strahlungsleistung ERP in AM und FM sowie mit 12 Watt Hüllkurvenspitzenleistung in SSB gesendet werden. Die Kanäle 41 bis 80 sind nur für FM mit 4 Watt effektiver Strahlungsleistung ERP zugelassen. Eine Gebührenpflicht gibt es seit mehreren Jahren für CB-Funkgeräte nicht mehr. In der ehemaligen DDR war der CB-Funk nie öffentlich zugelassen. Geräte von Besuchern aus Westdeutschland durften auch auf Transitstrecken nicht benutzt werden. Erst nach der Wende galten die Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland auch in den neuen Bundesländern. Seit den 90er Jahren verlor der CB-Funk mit der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen an Bedeutung. Für den Funkbetrieb im Nahbereich wurden inzwischen auch LPD, PMR und Freenet-Funkgeräte auf anderen Frequenzen zugelassen und eingesetzt. Die Hochzeiten des CB-Funks in den 70er und 80er Jahren sind vorbei. Dennoch wird der CB-Funk heute noch immer als preiswertes und einfaches Mittel zur Kommunikation verwendet. Besonders von Fernfahrern wird CB-Funk noch immer genutzt, um sich auszutauschen und sich über die Verkehrslage zu informieren. CB-Mobilfunkgeräte können eine Reichweite von 10 bis 30 Kilometern haben. Feststationen mit hochmontierten Stationsantennen können bis zu 80 Kilometer weit funken. Handfunkgeräte können wegen der kurzen Antennen meist nur Reichweiten bis zu 5 Kilometer erzielen. Bei guten Bedingungen und Bandöffnung des Elfmeterbands mit Reflexion der Kurzwelle in der Ionosphäre sind aber auch im CB-Funk Fernverbindungen über 1000 Kilometer möglich. Daher ist dieser Jedermann-Funk auch für die Xer ein interessantes Hobby. Das war der heutige Beitrag der AGDX, der Arbeitsgemeinschaft DX. Empfangsberichte bestätige ich gerne mit einer QSL-Card. Bitte schickt eure Empfangsberichte und Briefe an folgende Adresse: AGDX e.V., Postfach 1214 in 61282 Bad Homburg, Deutschland. Informationen über die AGDX, die Arbeitsgemeinschaft DX, gibt es auch im Internet unter www.agdx.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin alles Gute und weiterhin gute X, Olaf Mertens.
Ein ganz herzliches Dankeschön an Ulla für diesen DX-Beitrag. Ihr hört weiterhin das DX-Programm hier von Radio HCJB. Am letzten Wochenende hatten wir ja die Vorstandssitzung bzw. die Jahreshauptversammlung von HCJB Deutschland. Da gebe ich in der nächsten Woche ein paar weitere Informationen zu bekannt. Aber es gibt eigentlich nicht viel Neues zu berichten. Es geht jetzt weiter mit der kleinen Andacht und Rüdiger Klaue.
Die Bibel rettet Leben. Unter dieser Überschrift berichtet eine Tageszeitung von einem Hotelportier in Amerika. Stets trägt er ein kleines Neues Testament bei sich, damit er nachts in seiner Pförtnerloge, wenn er auf späte Gäste wartet, in der Bibel lesen kann. Die Nachtschicht hat gerade begonnen. Der Portier ordnet die Belegpläne vom Tag. Da reißt ein Verrückter die Tür auf, springt in die Hotelhalle, zieht einen Revolver, gibt einen gezielten Schuss auf den Portier ab und verschwindet in der Nacht. Die Kugel, die für das Herz des Mannes bestimmt war, bleibt im Neuen Testament, das in der Brusttasche ruht, stecken. Die Bibel auf seinem Herzen rettet dem Mann das Leben. Die Bibel rettet das Leben. Eine Bibel im Schrank, ein kostbarer Druck hinter Glas, nützen uns wenig. Legen wir uns das Wort Gottes ans Herz, tragen wir es bei uns, lesen wir darin, leben wir danach. Dann rettet sie unser Leben. Jemand schrieb seinem Freund in die Bibel, dieses Buch wird dich von der Sünde fernhalten, oder die Sünde wird dich von diesem Buch fernhalten. Wenn wir mit der Bibel leben, werden wir immun gegen das Böse, und wenn wir mit der Sünde leben, werden wir immun gegen Gottes Wort. Auch Jesus widerstand den gezielten Angriffen des Teufels mit dem Wort Gottes. Er ist ein lebendiges Beispiel für das Wort, das Gott schon durch Mose seinem Volk sagen ließ. In 5. Mose 32, Vers 47, es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Tragen wir es auf dem Herzen, es rettet unser Leben.
Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein. So wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Komm.
Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen.
Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, wir geben dein Herz. Komm,
ihr hört weiterhin das DX-Programm hier von Radio HCJB und ich komme zu unseren Sendezeiten und Frequenzen. Ihr könnt die DX-Sendung hören jeden Samstag und Sonntag zu folgenden Zeiten 6:30 Uhr, 11:30 Uhr, 16:00 Uhr, 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, jeweils mitteleuropäischer Zeit. Am nächsten Wochenende werden die Uhren wieder umgestellt, aber an den Zeiten bleibt es gleich. Dann könnt ihr die Sendung eben hören 6:30 Uhr, 11:30 Uhr, 16:00 Uhr, 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, mitteleuropäischer Sommerzeit. Ich sage da nächste Woche noch was zu. Ihr könnt die Sendung weiterhin verfolgen auf Kurzwelle auf 3995 kHz im 75 Meter Band und 5920 kHz im 49 Meter Band. Wir haben eine Satellitenfrequenz auf dem Satelliten Astra, wir haben eine Telefon-App und im Internet könnt ihr uns hören unter www.hcjb.de. Und zum Schluss der Sendung gebe ich wie immer unsere Adresse bekannt, dann könnt ihr uns auch gerne schreiben. Jetzt geht es weiter mit dem Beitrag auf Empfang und Thomas Riegler.
Auf Empfang, eine Sendung von und mit Thomas Riegler.
Heute geht's um die Satellitenwelt der Gegenwart und der Zukunft. Zum einen, was ihren Betrieb, aber auch ihre Aufgaben, Auslastung und ihre Sicherheit anbelangt. Die Satellitenwelt durchlebt gerade einmal gravierende Änderungen. Erdnahe umlaufende Satelliten, sogenannte LEOs, scheinen zu einer zunehmenden Konkurrenz von geostationären Satelliten zu werden. Da stellt sich die Frage, worin die Vor- und Nachteile der verschiedenen Satellitensysteme liegen. Wird es einen Sieger geben, der das Rennen machen wird? Zunächst einmal ein kurzer geschichtlicher Überblick. Die ersten von der Menschheit gestarteten Satelliten haben die Erde auf niedrigen Umlaufbahnen umkreist. Das war aber vor allem der technischen Entwicklung geschuldet. Den Anfang hat im Oktober 1957 der russische Sputnik 1 gemacht. Bereits bei den ersten, am 10. Juli 1962 gestarteten Fernsehsatelliten, Telstar 1 war sein Name, sind die großen Schwächen der umlaufenden Satelliten offensichtlich worden. Er hat nämlich Fernsehverbindungen zwischen Europa und Nordamerika nur für die Dauer von nicht einmal circa einer halben Stunde erlaubt. Danach hat man dann über 2 Stunden warten müssen, bis der Satellit wieder über den Horizont auftaucht ist. Es hat zwar Überlegungen gegeben, diese Lücke mit mehreren umlaufenden Fernsehsatelliten zu schließen. Am Ende ist dieses Projekt aber nicht realisiert worden, weil der dafür notwendige Aufwand viel zu hoch gewesen war. Alleine der Empfang von Telstar 1 an sich war schon eine große Herausforderung, weil dafür es riesige, noch führbare Antennen braucht. Aber wie der Telstar 1 seine Funktion endgültig aufgegeben hat, hat man bereits am ersten geostationären Satelliten gearbeitet. Erste geostationären Satelliten haben ab Mitte 1963 eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung versprochen. Erst mit ihnen waren dann rund um die Uhr TV-Übertragungen in einem sich nicht mehr verändernden Zielgebiet möglich. Neben Fernsehen haben die Satelliten auch für Telefonie und Datenübertragungen aller Art gedient. Mit der zunehmenden Verbreitung des Internets auch über geostationäre Satelliten hat sie überzeugt, dass eine große Entfernung zur Erde ein gewisses Problem dargestellt hat. Internet ist ja anders als wie etwa Rundfunk, also Radio und Fernsehen, keine starre Einbahnstraße, sondern setzt eine ständige Kommunikation in beide Richtungen voraus. Etwa indem man zuerst kundtun muss, welche Internetseite das man besuchen möchte. Nachdem geostationäre Satelliten rund 36.000 Kilometer von der Erde entfernt sind, muss jeder gesendete Befehl erst einmal 36.000 Kilometer aufgeschickt werden und dann muss er erst wieder 36.000 Kilometer zurück zur Erde kommen, also insgesamt 72.000 Kilometer. Die gleiche Distanz müssen aber auch die angeforderten Inhalte erst überwinden, also sie kommen auch erst zum Satelliten auf und dann über den Satelliten runter, wo man es dann empfangen kann. Bis sie dann am Bildschirm erscheinen, haben sie bereits eine Kommunikationsstrecke von 144.000 Kilometer überbrücken müssen. Funkwellen breiten sie mit Lichtgeschwindigkeit, also mit 300.000 Kilometer pro Sekunde aus. Aber wegen der großen Distanzen, die da zu überbrücken sind, entstehen doch deutlich merkbare Verzögerungen. Und sie werden dann für viele Anwendungen als zu lange empfunden. Insbesondere wenn sensible Einrichtungen gesteuert werden sollen oder wenn es ums Big Business, Stichwort Börse, geht. Immerhin muss man damit einer Verzögerung für jedenfalls einer halben Sekunde rechnen. Gerade für solche zeitsensible Anwendungen bieten sich aber umlaufende Satelliten an. Sie kreisen grob betrachtet in einer Höhe von rund 550 bis 600 Kilometer um die Erde und sorgen so für ungleich geringere Latenzzeiten. Ein weiterer Vorteil von voll ausgebauten umlaufenden Satellitensystemen ist auch, dass mit ihnen die gesamte Erdoberfläche erreichbar ist. Womit sie auch im Bereich der Polkappen vollwertige Satellitenkommunikation zulassen. Dazu sind geostationäre Satelliten nicht in der Lage. Sie sind nur bis etwa 81 Grad nördlicher und südlicher Breite empfangbar. Womit etwa die grönländische Nordküste nicht mehr von geostationären Satelliten erreicht wird. Weil da ist schon die Erdkrümmung im Weg. Schauen wir uns einmal an, warum das sich die Satellitenwelt überhaupt ändert. Der Medienkonsum der Menschheit hat sich während der letzten rund 20 Jahre grundlegend verändert und ist insbesondere von der zunehmenden Individualisierung gekennzeichnet. Die läuft sich aber nicht mehr über die herkömmlichen Rundfunkwege nach dem Prinzip von One to Many, sondern nur mehr über Streaming und so über das Internet nach dem Verfahren von One to One realisieren. Damit einhergeht aber auch, dass das lineare Fernsehen nicht mehr denselben Stellenwert genießt, als wir noch in der Vergangenheit. Immer wieder hört man den Spruch, dass das lineare Fernsehen tot sei, was man so aber nicht stehen lassen kann. Wäre das lineare Fernsehen wirklich so tot, wie gerne behauptet wird, würde es aber auch keine TV-Streaming-Anbieter geben, die gerade diese regulären, linearen, frei empfangbaren Programme gegen Abo-Gebühren auch am Handy und Co. zugänglich machen. Sie versprechen lineares Fernsehen ohne Antenne und ohne Kabelanschluss und ohne irgendwas und ja, die sind durchaus beliebt und so gesehen ist das lineare Fernsehen noch immer durchaus beliebt und hat noch voll die Berechtigung. Unter diesen Voraussetzungen wird aber die Satellitenverbreitung insbesondere für kleine Spartensender zu einem zunehmend teuren Vergnügen. Einfach deshalb, weil je mehr Leute das über Streaming schauen, umso weniger nutzen das Satellitensignal und so gesehen ist es irgendwie unwirtschaftlicher. Auch für PTV-Betreiber wird die Satellitenverbreitung zunehmend ein teurer Spaß. Dass es gerade die PTV-Betreiber in die Streaming-Welt zirkt, ist unbestritten. Schließlich können solche Streaming-Plattformen attraktive Inhalte von festen Sendezeiten losgelöst anbieten. Außerdem müssen sie nicht mehr Sorge tragen, dass für ihre linearen Kanäle wirklich rund um die Uhr volles Programm angeboten wird. Streaming hat zudem den Vorteil, dass die PTV-Betreiber ganz genau wissen, welche Inhalte wie gut ankommen. Zudem erfahren sie so auch, wer, wann, was für wie lang schaut. Da werden dann die Kunden zu absolut gläsernen Menschen. Auf der Basis dieser gewonnenen Daten können Inhalte recht schnell an den Publikumsgeschmack angepasst werden. Zudem lassen sie nicht erwünschte Zuschauer viel leichter aussperren. Stichwort Geoblocking. Weiter sparen sich PTV-Anbieter auf dem Weg die teuren Transponder mitten über den Satelliten. Möglich gemacht wird dieser Schritt international durch den Ausbau der Breitbandinfrastruktur wie Glasfaser und Mobilfunk. Alleine ist klassische Kabelfernsehen diente heute auch in erster Linie zur Bereitstellung von schnellem Internet. Die Verbreitung von Fernsehprogrammen ist heute eigentlich nur mehr so ein Nebengeschäft und es ist nicht einmal mehr geliebt von den Anbietern. Dass PTV-Anbieter die ersten sein werden, die die Satelliten verlassen, das ist ein Prozess, der bereits seinen Anfang genommen hat. Während der nächsten Jahre soll es aber international betrachtet da noch zu einer größeren Abschaltwelle kommen. Allgemein wird erwartet, dass die geostationäre Satellitenwelt so um 2030 ein vollkommen anderes sein wird als wir heute. Das Ganze wird durchaus ein harter Schlag für die Satellitenbetreiber, denen so ein beträchtlicher Kundenstock verloren geht. Dazu ein drastisches Beispiel. Die britische Astra-Position auf 28,2 Grad Ost beherbergt derzeit 3 Satelliten. Mit Abstand die meisten Transponder auf dieser Position werden vor einem großen britischen PTV-Anbieter genutzt. Es ist bereits zu hören, dass dieser so um 2030 um diese Position verlassen wird und dann nur mehr über Streaming verfügbar sein will. Davon betroffen sind aber nicht nur die verschlüsselten Programme auf 28,2 Grad Ost, sondern auch viele frei empfangbare, die ja bei uns andere Freunde haben. Aber auch die großen landesweiten Sender wie BBC und Co. beabsichtigen anscheinend auch so um 2030 einer Satellitenverbreitung über diese Position aufzugeben. Für den Satellitenbetreiber heißt es nicht weniger, es wird das ihm so gut wie alle Kunden auf dieser Position abhanden kommen werden. Dass die Zeiten für geostationäre Satelliten schon besser waren, erkennt man auch daran, dass sich die Satellitenbetreiber äußerst zurückhalten, wenn es um den Ersatz alter Satelliten geht. Viele der derzeit im geostationären Orbit befindlichen Satelliten haben bereits den Großteil von ihrer Einsatzdauer hinter sich gebracht. Der ist ja durch den mitgeführten Treibstoff begrenzt. Da die Erde ja nicht perfekt rund ist, stehen die geostationären Satelliten ja nicht starr auf einer Position still, sondern driften immer ein bisschen wenig Richtung Osten. Um dieses Abwandern auszugleichen, braucht es immer wieder mal Korrekturmanöver, mit denen die Satelliten auf ihre ursprüngliche Position zurückgebracht werden. Das Ganze spielt sich alles im extrem geringen Rahmen ab, so dass wir davon auf der Erde nichts merken.
Ganz herzliches Dankeschön an Thomas für diesen Beitrag. Ihr hört weiterhin das DX-Programm hier von Radio HCJB und hier nun unsere Adresse. Die lautet Radio HCJB Deutschland, Postfach 2504 in 32715 Detmold. Oder schickt uns einfach eine E-Mail unter info@hcjb.de. Das war schon wieder für das Wochenende 21. 22. März. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Horst Wiese und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Gute X und Gottes Segen. Bleibt auch gesund. His face.